Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Also Schuhgröße 45, 46. Dann Chips eher nicht, eher Schokolade und zwar Rittersport, Traubennuss, Rumtraubennuss. Nur so viel. Und was war da noch? Zahnpasta, ja, die kauft meine Frau ein, das mache ich nicht. Dann sind die Fragen schon mal durch irgendwie, die ganz wesentlichen des Lebens, denke ich. Ne? Ein berühmtes Kloster war in richtig große Schwierigkeiten geraten. Die vielen Gebäude, da waren früher ganz, ganz viele Mönche drin, da waren jetzt nur noch ein ganz paar wenige. Viele Gebäude waren voller Mönche. Jetzt schleppte sich dort nur noch eine Handvoll Mönche durch die Kreuzgänge, nicht viele. Und mit schwerem Herzen priesen sie nach alter Liturgie ihren Gott. In der Nähe hatte ein alter Rabbi eine Hütte sich selbst gebaut. Und von Zeit zu Zeit fastete er dort und er betete dort. Solange er dort weilte, fühlten sich die Mönche von seiner betenden Gegenwart irgendwie mitgetragen. Eines Tages suchte der Abt des Klosters den Rabbi auf. In der Tür umarmten die sich beide, schauten einander lächelnd an und sie setzten sich an einen Tisch, auf dem die Heilige Schrift geöffnet war. Sie saß nicht lange und da bedeckte der Abt sein Gesicht mit den Händen und er weinte wie so ein verlassenes Kind. Du und deine Brüder, begann der Rabbi, ihr dient dem Herrn nur mit richtig schwerem Herzen. Ich will dir eine Weisung geben, die du aber nur einmal wiederholen darfst. Danach darfst du niemals wieder diese Weisung aussprechen. Der Rabbi schwieg eine Weile. Dann sagte er, die Weisung lautet, der Messias ist unter euch. Am nächsten Morgen rief der Abt seine Mönche zusammen und erzählte ihnen von seiner Begegnung mit dem Rabbi, auch davon, dass dessen Weisung nie wieder laut ausgesprochen werden dürfe. Dann schaute er seine Brüder und seine Brüder der Reihe nach an und sagte, die Weisung lautet, in einem von uns ist der Messias. Die Mönche reagierten bestürzt. Wer ist es? Bruder Johannes? Oder Pater Markus? Oder Bruder Thomas? Seitdem gingen die Mönche auf einmal ganz anders miteinander um. Ehrlicher, herzlicher, freundlicher, ehrfürchtiger, demütiger. Sie lebten jetzt zusammen mit Menschen, die endlich etwas gefunden haben. Die gelegentlichen Besucher zeigten sich betroffen und angesprochen von dem Geist, der jetzt von den Mönchen ausging. Und es dauerte nicht lange, da kamen die Menschen dann von nah und fern und auch die Chorstühle füllten sich wieder. So war die Geschichte, die Weisung des Rabbis. Ich finde, diese Geschichte ist ein richtig guter Kommentar zu dem Bibelwort, das ich heute so über das ganze Thema stellen möchte, 1. Petrus 3, 8 bis 15. Da lesen wir, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, geschwisterlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr den Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Soweit der Text aus dem 1. Petrus. Was meint ihr, das wäre doch einfach richtig wunderschön, wenn wir Menschen so miteinander umgehen würden, oder? Seid allezeit gleichgesinnt, mitleidig, geschwisterlich, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Die Gerichte wären arbeitslos, die Polizei wäre nutzlos, Strafzettel wertlos. Seid allesamt gleichgesinnt. Aber das klappt nicht, das wissen wir. Ich behaupte, das klappt nicht, mein Häsling, und ich muss natürlich sagen, auch nicht in Gium. Das klappt nicht in Häsling, in Zeven, wo auch immer, auch in Stadthagen nicht, wo ich herkomme. Nirgendwo, auch unter uns Gemeindeglieder, klappt das nicht. So sind wir nicht. Das kommt immer mal wieder vor. Da gibt es auch in der Gemeinde Verkantungen, Katharina hat das eben schon gesagt, wo das nicht immer unbedingt klug ist, ehrlich zu sein, sondern wenn man ehrlich ist, dann ist das so, als wenn man mit dem Offenisier ins Messer läuft und da so richtig dann Haue abbekommt. Ne? Ich hatte mal eine, mit der ich einen Kurs mitgemacht habe, die hat immer gesagt, ich sag halt, wie ich isch. Also man hört es schon, die kam aus Baden-Württemberg. Ich sag halt, wie ich isch. Hieß Gisela. Ne? Die knallte, ja, die knallte dem Gegenüber immer die Wahrheit links und rechts wie nassen Waschlappen um die Ohren. Also richtig so brutal. Und Max Frisch hat ja mal gesagt, man soll dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, damit er das auch verstehen kann. Also, wenn man dem anderen direkt die Wahrheit vor den Latz knallt, das kann manchmal ganz schön hart sein. Der Ehrliche ist der Dumme. Katharina hat das schon richtig gut eingeleitet. Letztens hatten wir zusammen eine Jugendfreizeit. Sie sagte, das wäre schon 27 Jahre alt. Also, weiß ich nicht, aber doch, ist wohl, sie wird recht haben. Aber so Verkantungen gibt es ja nicht nur deswegen, wenn wir ehrlich zueinander sind, sondern auch in ganz anderen Bereichen in unserer Gemeinde. Zum Beispiel die Jungschergruppe hat wieder alles hinter sich liegen lassen und dann immer müssen wir hinter den herräumen. Kennt ihr das hier im Gemeindehaus? Immer. Das immer ist immer wichtig. Immer müssen wir hinterher rein. Oder aber, warum werden im Gottesdienst immer von den Simons Müllers immer so moderne Lieder gesungen? Können wir nicht unsere schöne alte Orgel, wo wir das letzte Hemd herfür gegeben haben, können wir die nicht wieder benutzen? Immer so neumodischen Kram. Kennen Sie das? Seien Sie ehrlich, das ist bei Ihnen ganz genauso. Also, das ist hier so, auch in Hiesing. Aber ich genieße das natürlich, wenn ihr da seid und wir mal auch andere Musik hören. Statt Hagen haben wir eine Kantorei und ein Kantor, da hören wir immer Elias, die Schöpfung und alles und so weiter. Da finde ich es richtig schön, wenn wir hier mal vom Kawai und Gitarre richtig mal etwas auch mitsingen und Lieder zwei, drei Mal. Richtig schön. Aber ich kann mir vorstellen, in der Gemeinde ist da nicht immer Konsens. Oder das Projekt Offene Kirche, ich habe gegoogelt, ist ganz neu bei euch, ne? Laut Gemeindebrief. Ja, dass die offen ist, die Kirche ab und zu. Das wollt ihr gerne. Das wollt ihr gerne. Ich habe nämlich natürlich mich wieder schlau gemacht, was aktuell hier in Hesling los als ist, im Internet. Und da steht offene Kirche. Gut, das wollen wir gar, das ist ein Projekt und so. Aber klar, wie wird es dann werden? Wie wird es dann werden? Kommen dann nicht dann irgendwelche Leute hier in die Kirche? Kann man denen trauen? Wer macht hinter denen sauber, wenn es draußen geregnet hat und so? Wie kriegen wir das hin? Ja, und wenn da irgendwann mal was wegkommt? Seid allesamt gleichgesinnt. Gar nicht so einfach, oder? Das klappt nicht immer in unseren Gemeinden und das klappt auch noch nicht mal immer in unseren Familien. Und wenn wir nun weiter rausgucken, raus aus unserer Familie, aus der Kirchengemeinde, in die Stadt, in das Land, in die Welt, seid allesamt gleichgesinnt. Das ist gar nicht so einfach. Da gucken wir auf die Kriege, da sehen wir die Ukraine, den Gazastreifen, Sudan und so weiter. Da wird das in den Nachrichten heute Morgen fast gehypt, dass im Petersdom Trump mit Zelensky zusammen gesessen haben in irgendeiner Nebenkapelle. Und man hofft ja auch da schon, dass die wieder irgendwie zusammenkommen. Oder in Deutschland, klar, es gibt auch christliche Parteien, die ein C davor haben, aber auch die sind sich nicht unbedingt immer grün. Wer bekommt welchen Ministerposten und so weiter? Seid allesamt gleichgesinnt. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Die Zeitschrift Reader's Digest hat vor einigen Jahren mal einen Ehrlichkeitstest durchgeführt. Europaweit, in insgesamt 20 Städten, wurden je 10 Portemonnaies mit etwas Geld, 150 Euro, Familienfotos und den Adressen der Besitzer an öffentlichen Plätzen liegen gelassen. Was glauben Sie, was glaubt ihr, wie viele kamen zurück? Was war wohl, was glaubt ihr? Wer ist für 100%? Wer ist für 80%? Aha, wer ist für 70%? Für 60%? 50? 40? Ich lasse mal stecken. 60%, es waren 60% tatsächlich, die zurückkamen. 60%, allerdings gab es regionale Unterschiede. Zum Beispiel empfiehlt es sich nicht, im Weimar etwas zu verlieren. Kommt jemand aus Weimar, dann bin ich jetzt mit beiden Beinen ins Fettnäpfchen getreten mit Anlauf. In Weimar verlieren, denn dort wurden lediglich nur 2 von 10 Geldbörsen bei einer Fundstelle oder bei der Polizei abgegeben. In Stuttgart dagegen, vom Pietismus da unten, württembergischer Pietismus, wurden 7 von 10 zurückgegeben. In Paris und Liverpool gab es das durchschnittliche Ergebnis, 60% wurden zurückgegeben. Aber das bedeutet ja auch zugleich, 40% der Menschen sind offenbar nicht ehrlich, sondern sind bereit, eine gefundene Geldbörse mit Familienfotos zu behalten, ohne Rücksicht darauf, was dieser Verlust für den Verlierer bedeuten würde. 40%, obwohl da Adresse drin ist, Familienfotos und so weiter und so fort. 40%. Ich habe mich vor Jahren wahnsinnig geärgert, als ich bei Obi in Rothenburg mein Portemonnaie auf dem Auto habe liegen lassen und losgefahren, der Klassiker, ne? Und dann bin ich sofort wieder zurückgefahren und habe geguckt und so weiter, war alles weg. Und ich habe in der Kasse gefragt und so weiter, nichts da, alles weg. Und natürlich blöde, können Sie sich vorstellen, dann einen neuen Pass beantragen und so weiter und so fort. Es ist schon lange her, da gab es in den 60er Jahren, schon ein bisschen her, in der Schweiz ein Experiment, bei dem es um Ehrlichkeit ging. Die größte Lebensmittelsupermarktkette der Schweiz mit dem Namen Migros führte in Zürich ein neues Kassensystem ein. Es gab eine Reihe von Kassenautomaten, bei denen die Kunden ihre eigene Rechnung ausstellten. Bitte jetzt genau zuhören, nicht verwechseln mit den jetzigen SB-Kassen. Sie nahmen diese selbstgefertigte Rechnung zu einer Kasse und zahlten, ohne dass die Rechnung überprüft wurde. Es wurde also damit gerechnet, dass die Kunden ehrlich sind und alles auf die Rechnung setzen würden, was sie in den Einkaufswagen gelegt hatten und dass sie die richtigen Preise eintippen würden. Also das war so ein Vorläufer der mittlerweile ziemlich verbreiteten SB-Kassen, Selbstbedienungskassen. Innerhalb von wenigen Monaten gab es ein enormen Zuwachs an Kunden. Kann man sich vorstellen. In Zürich stieg Migros von Platz Nummer 6 auf den 2. Platz auf, was das Verkaufsvolumen betraf. Aber je mehr diese Lebensmittelkette verkaufte, umso geringer fielen die Profite aus, denn jetzt war Ladendiebstahl kinderleicht und der Verlust durch Unehrlichkeit verdreifachte sich. Dieser Versuch, sich auf die Ehrlichkeit der Kunden zu verlassen, musste schlichtweg eingestellt werden. Eine andere Szene: Es wurde von einer Flugzeugfabrik berichtet, als die Mitarbeiter dabei waren, nach Hause zu gehen, wurden sie gebeten, einen Moment auf dem Fabrikgelände zu warten. Innerhalb von Sekunden war das Gelände übersät von Werkzeug. Mit Schraubenziehern, mit Zangen, mit Schraubenschüsseln und mit anderen Geräten. die Arbeiter herausschmuggeln wollten und die sie jetzt unauffällig fallen gelassen haben. Es stellte sich heraus, dass die Firma ein Gruppenfoto von ihren Mitarbeitern machen wollte, aber diese Mitarbeiter hatten mit einer Durchsuchung gerechnet. Hotels. Ich brauche nur das Stichwort nennen, dann wissen Sie sofort, was kommt. Hotels bieten auch eine Veranschaulichung, wie wenig Menschen zu trauen ist. Ehrlich ist er der Dumme. In dem Amerikaner Hotel in New York zum Beispiel wurden während der ersten 10 Monate nach der Eröffnung 18.000 Handtücher, 38.000 Löffel gestohlen. Außerdem wurden 355 silberne Kaffeekannen und sogar, das fand ich interessant, 100 Bibeln von diebstahlfreudigen Kunden mitgenommen. 100 Bibeln, also die Gideons und so, kennen Sie. Das fand ich gar nicht so schlecht. Ist ja so, ne? Die Bibel können Sie ja mitnehmen. Aber für mich stellt sich die Frage, warum sollte man eigentlich in der heutigen Zeit denn noch ehrlich sein? Oder warum sollte man die eigene Steuererklärung, wir haben das schon erzählt, korrekt ausfüllen? Warum sollten wir das machen? Warum nicht ein bisschen schummeln? Warum nicht krank feiern, wenn man keine Lust hat zu arbeiten und einen kostbaren Urlaubstag nicht preisgeben will? Machen das nicht alle? Der Ehrliche ist der Dumme. Ulrich Wickert, ehemals ARD-Korrespondent, schrieb darüber, einige erinnern sich vielleicht, das Buch, das ist schon 30 Jahre alt, 1994, Der Ehrliche ist der Dumme. Seid alle Zeit gleichgesinnt, mitleidig, geschwisterlich, barmherzig, demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Warum sollte man das tun? Wozu? Warum sollte man also ehrlich, korrekt und anständig sein? Denn wer versucht, ehrlich, korrekt und anständig zu sein, wird nicht damit rechnen können, Anerkennung dafür zu bekommen, sondern muss sogar damit rechnen, als Spießer, als Schleimer, als Trottel, als Depp zu gelten. Also, ich unterstelle aber dann doch jedem Christen, der mit Ernst Christ sein will, dass er trotzdem das versucht. Ich unterstelle jedem, der Jesus Christus nachfolgt, dass er wirklich ehrlich Mühe dran setzt, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und ich unterstelle jedem, der sich Christ nennt, dass er immer mal wieder in Kauf nimmt, dass er von anderen Menschen spöttisch angesehen wird. Vielleicht sogar vorhin, als es hier zum Gottesdienst ging, du rennst ja jedes Mal zu diesem frommen Club. Also Gottesdienstbesucher rennen ja immer in Sicht von anderen. Zugleich erleben wir ganz, ganz leicht, wie wir auch immer wieder auch scheitern. Wir erleben das, es wird wirklich schwer, das zu leben. Es wird wirklich in allen Zusammenhängen, es wirklich schwer zu leben, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, geschwisterlich, barmherzig, demütig. Und davon könnte ich natürlich auch berichten, Gott zu dienen. Da wird einem manchmal das Herz natürlich auch schwer. Nicht jeden Tag erlebe ich es so, dass die frohe Botschaft von Jesus Christus durch mein Leben anderen Menschen leuchtet. Franz von Assisi, der hat ja mal diesen Satz gesagt, verkündige das Evangelium und notfalls benutze dazu Worte. Verkündige das Evangelium und notfalls benutze dazu Worte. Bei der Geschichte vom Anfang, also mit dem Rabbi und dem Mönch, da war es ja so, ein Ruck geht durch die niedergeschlagene Schar der Mönche, als sie hörten, in einem von euch ist Christus. Unser Predigtext sagt es am Schluss, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Naja, und das ist ja nun eine Spur. Was damit gemeint ist, das hat Jesus nämlich einmal ganz schlicht erklärt. Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was meint ihr? Würde das etwas bei mir ändern, wenn ich die Erwartungs-App der Mönche bei mir installiere und ich nehme mir vor, bei allen Begegnungen mit anderen Menschen zu erwarten, in dem anderen begegnet mir Jesus Christus, durch den anderen will Jesus Christus mich beschenken, mir etwas zeigen, mich reicher machen, mich weiter zu seinem Bilde formen. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Es ist tatsächlich so, die ersten Christen waren ein Rätsel für die ganze Umwelt. Die ersten christlichen Gemeinden, die ersten, die zum Glauben kamen, waren für all die anderen Leute ein Riesenrätsel. Es gibt einen Brief, der um das Jahr 200 geschrieben wurde. Ein vornehmer Grieche namens Diognet bat einen Freund um eine Erläuterung, wer diese Menschen sind, die sich Christen nennen. Der Freund beschrieb die Christen in einem Antwortschreiben und es wirkt fast so, als ob er Menschen von einem anderen Planeten beschreibt. Er schreibt Folgendes in seinem Brief aus dem Jahr 200 nach Christus. Ich habe eine Übersetzung genommen, die man dann doch hören kann. Die Christen unterscheiden so, Diognet, die Christen unterscheiden sich weder durch Heimat, noch Sprache, noch durch besondere Bräuche, Gebräuche von den anderen Menschen. Denn sie bewohnen weder eigene Städte, noch sprechen sie eine eigene Sprache. Sie haben keine ungewöhnliche Lebensweise. Sie richten sich in Kleidung und Nahrung und in ihrer sonstigen Lebensweise nach der Landessitte, haben aber dennoch eine wunderbare und besondere Ordnung und Verfassung. Sie heiraten wie alle, setzen aber auch die Kinder nicht aus. Unerwünschte Kinder wurden damals einfach ausgesetzt. Sie sind in Fleisch und leben aber nicht nach dem Fleisch. Sie halten gemeinsame Mahlzeiten, aber keine gemeinen. Sie weilen auf Erden, haben aber ihr Bürgerrecht im Himmel. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen, überbieten aber durch ihren Wandel die Forderungen der Gesetze. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und verurteilt sie doch. Sie werden gelästert und doch als gerecht befunden. Die Welt hasst die Christen, obwohl ihr nicht zu Leide geschieht, nur weil sie ihren Lüsten entgegentreten. Die Christen werden in der Welt festgehalten, wie in einem Gefängnis. Sie selber aber halten die Welt zusammen. So im 200 nach Christus in dem Antwortschreiben von Diognet. In einem von uns ist der Christus. Dies sagte der Abt seinen Mönchen und seitdem gingen sie ganz anders miteinander um. Ehrlicher, herzlicher, freundlicher, ehrfürchtiger, demütiger. Sie lebten jetzt zusammen mit Menschen, die endlich etwas gefunden hatten. Die schweren Herzen der Mönche nehmen den Christus in ihrer Mitte wahr und sie begreifen, dass sie dadurch viel mehr sind, als der Anschein hat. Sie erlebten, wenn Christus in unserer Mitte ist, was sollte uns dann fehlen? Staunen. Wenn Christus in unserer Mitte ist, hat der scheinbar Geringste seine Würde. Er ist ein Kind Gottes. Großartig. Wenn Christus in unserer Mitte ist, kann ich getrost auf meine Selbstinszenierung verzichten. Entspannend. Wenn Christus in unserer Mitte ist, fällt es mir auf einmal leicht, den anderen, der mir quer liegt, als meinen Bruder, meine Schwester im Glauben anzunehmen, zu achten, zu würdigen, zu ehren, für ihn zu beten, für mich zu beten. Vielleicht so wie die Worte von Franz von Assisi: Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo Finsternis regiert und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Und wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, den wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Also, am Ende ist eben nicht der Ehrliche der Dumme, sondern der Ehrliche ist der Glückliche. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.